Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung zu euch in die Gemeinde. Wie gesagt, ich war schon bei einem sehr wuseligen Frauenfrühstück, wo ich glaube, mehr Kinder waren als Muttis. War sehr schön. Irgendjemand hat gesagt, eine gute Gemeinde ist, wo es viel Kinderlärm gibt und wo die Männer ganz laut singen. Ich fand das eine gute Beschreibung. Das hatte ich auch noch nie gehört, aber beides ein sehr gutes Zeichen. Genau. Und ein Gruß an die Livestream-Leute. Muss ich da hingucken, um denen Hallo zu sagen? Dich, also da an der Stelle da. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe sehr, ich denke, ihr fühlt euch wie ein Teil von unserer Gemeinschaft heute Morgen und für die liebevolle Durchführung durch den Gottesdienst. Isabelle, vielen Dank für die Zeugnisse beim Friseur. Das ist gut, weil die können nicht wegkommen, gell? Ich bin sicher, dass du es sehr liebevoll gemacht hast. Gell? Während sie nur man muss aufpassen, weil die haben deine Haare in der Hand, nicht zu viel zu schockieren. Aber es gibt oft sehr, sehr gute Gespräche. Also ich hatte auch neulich ein ganz tolles Gespräch mit meiner Friseusin. Und wie gesagt, man ist ja, kommt nicht voneinander weg für die halbe Stunde oder was, je nachdem, wie lange sie brauchen mit den Haaren. Genau. Und die Lieder passen einfach super dazu. Eigentlich ist alles schon gesagt. Thema: hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Wir haben schon davon gehabt, ich schreibe Bücher. Ich habe nur eins dabei heute, aber es ist eins, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich durfte zur Jahreslosung für SCM das Büchle schreiben über die Geschichte von Hagar. Habt ihr sicher auch gehabt als Thema. Kann man gerne eins mitnehmen. Eignet sich super auch für Kleingruppen, für Hauskreise. Ich fühle mich so geehrt. Miriam hat mir vorhin erzählt, dass ihr von Frau zu Frau ein Kursbuch von mir durchmacht und dass der Podcast hier auch gelandet ist. Da hat es auch ein paar Flyer dazu. Da bin ich total erfreut, wenn ich mitkriege, dass die Impulse einfach weiterbringen. Als ich einmal über Hagar gesprochen habe bei einem Frauenfrühstück, ist eine Frau ganz erzürnt auf mich zugekommen nachher. Also ich gehe davon aus, dass ihr kennt die Geschichte von der alleinerziehenden Mutter, die schwanger geworden ist und den Erben für Abraham auf die Welt als Leihmutter bringen sollte. Ein bisschen schmuddelige Geschichte im Alten Testament. Und dann hat sie die Flucht geschlagen und ein Engel ist ihr begegnet am Brunnen und da hat sie diese wunderbare Wort gesagt: Elroi, der Herr hat mich gesehen, ging in die Geschichte ein. Eigentlich auch unser Thema heute Morgen. Und eine Frau war völlig entsetzt, hat sie mir gesagt, nachher: Frau Vollkommer, das hätte alles gar nicht passieren sollen. Das mit Hagar und der Schwangerschaft und Abraham und diese Fehlentscheidungen und weil die Sarai nicht geglaubt hat, dass Gott ihr tatsächlich ein Kind schenken kann. Und wie kann man Gottes Handeln in dieser Geschichte sehen? Und ich habe nicht groß diskutiert, aber ich dachte, nachher hätte alles nicht passieren sollen. Ja, genau. Und das ist der ganze Punkt der Geschichte, der Sinn der Geschichte. Ich dachte eigentlich, die ganze Bibel voll mit Sachen, die nicht hätten passieren sollen. Eigentlich hätte die ganze Bibel nicht passieren sollen. Die ersten drei Kapitel sind der Teil, der nach Plan lief. Alles andere war: Christ, der Retter, ist da, weil so viel schiefgelaufen ist, nachdem der Mensch sich getrennt hat, solo gegangen ist und selber Gott sein wollte. Der Rest ist blutige Weltgeschichte. Und so hatte ich meine Idee für das Buch: hätte nicht passieren sollen. Wie viel in meinem Leben hätte nicht passieren sollen? Wie viel Zeit habe ich verschwendet mit Sachen, die nicht wichtig waren, mit Beziehungen, die mir nicht gut getan haben? Geistliche Trägheit, wo ich nicht Feuer und Flamme war für Jesus, einfach mein Zeit vergeudet, fromm gespielt habe, aber nicht richtig vom Herzen dabei war. Wie viel hätte nicht passieren sollen? Und genau deshalb: Christ der Retter ist da. Eigentlich das Thema: hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Man könnte fast jede biblische Geschichte nehmen und entlang dieser vier Punkte diese Geschichte anschauen. Ich kannte den Spruch früher nur von Bechern und T-Shirts. Und dann wurde ich gebeten, darüber zu sprechen. Ich dachte das erste Mal, total klischeehaft. Und dann dachte ich, nee, nicht klischeehaft, das ist Heilsgeschichte. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Hinfallen nach den Dingen, die nicht hätten passieren sollen. Aufstehen, weil Christus dazwischen gekommen ist. Krone richten, weil wir durch seine Gnade Kinder Gottes geworden sind, zu seiner Familie gehören, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen und weitergehen, weil wir eine Aufgabe haben. Und diese Faden, diese Thread findet man in fast jeder biblischen Geschichte. Wir schauen uns eine an, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, seit letztem Jahr, seit der Corona-Zeit eigentlich. Und es ist eine kleine Begebenheit, die viele von uns kennen, das passt zu Ostern, aber eigentlich auch zu jeder Jahreszeit. Und das sind zwei Männer, die wirklich hingefallen sind, wirklich einen Sturz erlebt haben, aber die hochgezogen wurden durch die Hand des Herrn, die wieder aufrecht gegangen sind und weitergegangen sind. Wir finden die Geschichte in Lukas 24. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich lese die Geschichte einfach vor mit vier einfache Punkte dazu. Zwei von ihnen, das waren Insider, das waren Freunde von Jesus, gingen an diesem Tag, an welchem Tag war das? Das war am Ostersonntag, kurz nach der Kreuzigung, und die ersten Gerüchte kursieren, dass Jesus Leiche nicht gefunden wurde, dass er auferstanden ist. Aber die glauben das noch nicht so richtig. Aber sie sind immer noch sehr geknickt, unterhielten sich miteinander über alles, was passiert war. Und auf einmal ist eine dritte Person dabei, Jesus selbst, aber er outet sich nicht. Sie erkennen ihn nicht. Wahrscheinlich, weil es dunkel war. Wahrscheinlich, weil er der Letzte war, den sie erwartet haben als Weggefährte. Und er fragt sie, typisch Jesus, ganz süß, was sind das, über was unterhaltet ihr euch? Als ob er nicht wüsste. Also wenn Jesus Fragen stellt, ist es nicht, weil er Informationen über uns braucht, sondern meistens, weil wir Informationen über uns brauchen. Es gibt viele Fragen in der Bibel, wo Gott Fragen stellt. Die kommen ein bisschen in Verlegenheit. Einer sagt, ja, bist du der Einzige, der das alles nicht mitgekriegt hat, was da passiert ist? Und er fragt ganz unschuldig, ja, was denn? Erzähl doch. Und die erzählen ihm tatsächlich seine eigene Geschichte. Der Prophet mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester, unsere Obersten, zum Todesurteil überlieferten, ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Hätte alles nicht passieren dürfen. Doch, jetzt ist der dritte Tag und dann erzählen sie, dass die ersten Gerüchte kursieren, dass er leben würde. Er lässt sie ausreden und dann sagt er Folgendes. Ihr Unverständigen, im Herzen zuträge, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden, in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und dann kamen sie zum Dorf Emmaus und die zwei, die erkennen ihn immer noch nicht und sie nötigen ihn und sagen, bleib bei uns, denn es ist dunkel, der Tag hat sich geneigt. Er geht rein, er bricht das Brot, das war so ein bisschen sein Markenzeichen, oder das Abendmahl. Und auf einmal fallen ihnen die Schuppen von den Augen und dann verschwindet er. Und dann kommt ein Satz, der mich immer wieder bewegt. Brannte unser Herz nicht in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und die Schriften öffnete. Und die kehren nach Jerusalem zurück, um den anderen zu erzählen, wir haben den Herrn gesehen. Eigentlich müsste ich das viel, viel leidenschaftlicher vorlesen. Das ist ein absolute sensationelle Geschichte, wie so vieles in der Bibel. Und eins unserer Probleme, weil wir sehr nüchterne Menschen sind in unseren westlichen Kirchen, wir haben die Sensation dieser Ereignisse verloren. Wir haben sie zu akademisch gemacht, so Texte, die zu zerrüpfen sind und nicht mehr Worte des Lebens, die unser Herz zum Brennen bringt. Und das ist, was diese Geschichte mit mir macht. Ich bin schon so lange gläubig. Ich möchte zu euch Jugendlichen sagen, ich habe mit 8 Jahren mein Leben Jesus gegeben und ich habe es nie bereut. Es ist das Beste, ihr seid älter als 8, es ist das beste Alter, richtig mit Jesus zu gehen, Fundamente zu bauen. Aber es geht nie aus, die Faszination, das ist nicht vor vielen, vielen Jahren inzwischen, die ich mit diesem Buch gehe. Und ich bete jedes Jahr, Herr, ich will, dass dieses Evangelium was mit mir macht, dass ich das nicht absitze, auf die Uhr schaue und denke, wann ist es endlich vorbei, sondern dass es mein Herz zum Brennen bringt, dass es mich verwandelt, das ist unser gemeinsam. In unserer Gemeinde beten wir das auch immer wieder, dass wir wieder brennen für Jesus. Und das ist, dass man es uns ansieht, wie bei den ersten Jüngern, dass wir mit dem Herrn gewesen sind. Das ist ein bisschen der Geist von diesen ersten Geschichten, die Urgemeinde. Und, aber es fängt ganz gar nichts mit Brennen am Anfang. Ein paar einfache Punkte, die ich hier rauslese. Hinfallen, der Sturz am Anfang. Vers 21, wir aber hofften. Und wie viele von uns haben ein ganz starkes Wir aber hofften in unser Leben. Wir hofften bei ihnen, dass Jesus derjenige sei, der uns von den Römern, so eine brutale Diktatur, unter der sie gelebt haben damals. Ich war im Internat in England, in der Nähe von einer Stadt namens Bath. Und Bath ist bekannt dafür, dass die römischen Bäder die am besten erhaltenen sind in der ganzen Welt. Die Dachziegel sind noch drauf und die Bodenheizungen. Und da wurden wir immer hingeschleppt, Klassenausflüge, als es um die Römer ging. Und wir dachten, wow, die konnten ganz, ganz krasse Sachen damals schon. Bodenheizung. Aber die konnten auch eine andere Sache super gut und das war Grausamkeit. Da waren die absoluten Spezialisten. Die haben die Kreuzigung nicht erfunden, aber optimiert, es noch grausamer gemacht. Noch länger. Also wenn du irgendwas gesagt hast gegen diese Regierung, konntest du damit rechnen, dass du auf zwei Balken aufgespießt wirst. Das ist ein bisschen eklig. Und dann 3 Tage lang brauchst, bis du stirbst. In Qualen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das Gebrüll hat man kilometerweit gehört. Es war eklig. Ein Blick dahin, wir hätten uns übergeben, wir hätten es nicht ausgehalten. Die Geier kreisen schon, riechen Leiche und Aas und Kadaver. So war deine Begrüßung, wenn du nach Rom reingegangen bist. Die ganze Zufahrtsstraße war gesäumt mit diesen Kreuzen. Also nicht mit Platanenallee oder Birken oder irgendwelche schöne Geranien wie bei uns, sondern Kreuze und Gebrüll von erwachsenen Männern, die splitternackt da aufgespießt waren. Das war Golgatha, das war Karfreitag. Das hatten diese Männer gerade hinter sich. Ihr bester Freund, ihr Jesus, auf den sie alles gesetzt hatten, ihre Hoffnung, die Liebe ihres Lebens, die Hoffnung, endlich mal diese blöden, grausamen Römer zu vertreiben, damit wir normal leben können, damit wir unser Gehalt mit nach Hause nehmen können und nicht jeden Tag überlegen, was geben wir unseren Kindern zu essen. So waren die drauf damals. Und kein Wunder, dass sie gehofft haben, wenn einer das schafft, diese Bösewichte, diese Kriminellen wegzutreiben aus unserem Land, dann Jesus. Die haben ja jeden Tag drauf gehofft. Seit Hunderten von Jahren hatten sie drauf gefiebert. Irgendwann kommt er, irgendwann kommt er. Wann endlich? Und das war die ganze Hoffnung bei diesem Hosianna-Gesang beim Palmensonntag. Jetzt kommt er, der König. Jetzt ist das Elend zu Ende. Wir hatten gehofft. Was hattest du gehofft? Vielleicht nicht so was Dramatisches. Ich hatte gehofft. Jeder könnte seine Liste schreiben. Ich weiß, Sibylle ist mit mir dabei, hat ein großes Leid durchgemacht. Gell? Ich darf das auch sagen. Was habt ihr so gehofft? Und es ist nicht eingetroffen. Man hat nämlich gehofft, dass meine Mama, dass die Diagnose nicht bösartig wird. Wie habe ich das gehofft? Wie habe ich gehofft, dass mein erstes Kind, das 12 Wochen zu früh auf die Welt kommt, dass sie die Kurve kriegt und überlebt? Die Hoffnung früchtete, das Gebet wurde erhört. Und vorhin haben wir gehört über Gebete, die erhört wurden oder weil man gespürt hat, dass man getragen wird. Gehofft, dass das neue Job gut wird, dass die Rechnungen bezahlt werden können, dass mit Corona endlich zu Ende ist. Die Liste ist endlos. Dass ich meine Prüfungen bestehe, dass die Klassenarbeit nicht so schwierig ist. Dass ich das hinkriege mit meiner Mathe. Dass die Gemeinde wieder wächst. Dass der Streit aufhört. Was hatten wir alle schon gehofft? Jesus stellt sich ihnen. Einfach kommt mitten in dieses Gespräch hinein. Und manchmal merken wir auch nicht. Er kündigt sich nicht an. Es ist kein großes Engelgesang, kein Drama, kein Lastwagen voller Therapeuten und Seelsorge, die ihnen helfen. Nur Jesus, kaum merkbar, kaum zu erkennen, wie so oft. Jakob ist derjenige, der dieses Engelsleiter gesehen hat. Kennt die Geschichte sicher. Am nächsten Tag wacht er auf und er sagt was Interessantes. Er sagt, der Herr war an dieser Stätte und ich hatte es nicht gemerkt. Und nur weil wir ihn nicht fühlen, und kein Gänsehaut und kein Happy Clappy. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Nur nebenher. Sie erkennen ihn nicht. Was macht er mit ihnen? Er legt ihnen die Schriften aus. Er öffnet, symbolisch gesehen, das alte Buch, das heute wie zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte angezweifelt, angegriffen, verbrannt, wegerklärt, zerrüpft wird, ausgehöhlt wird, heute mehr denn je. Heute brennt man die nicht. Man reißt die Seiten aus. Jungfraugeburt, passt uns nicht. Auferstehen, passt uns auch nicht. Mann und Frau in einer Ehe, passt uns auch nicht, nicht mehr zeitgemäß. Altes Testament sowieso, alles raus. Und irgendwann mal hat man nur zwei Hüllen übrig. Und mit zwei Hüllen kann man nicht das Evangelium verkündigen. Er legt ihnen das ganze Wort, anfangend mit Mose, Schöpfung, durch die Propheten, erzählt ihnen die eigentliche Geschichte, die hier läuft. Erzählt ihnen, hey Leute, die Römer, die sind nicht das Problem. Hey, Elia, Ahab, nee, der ist nicht das eigentliche Problem. Hey, ihr Hirten in Bethlehem, die Grausamkeit der Römer, der Armut, die Kälte, Eiseskälte bei Nacht, nee, das ist nicht das Problem. Es gibt einen anderen Feind, der zu besiegen ist. Und das ist der Feind innen drin. Und die Bibel nennt es ganz uncool und ehrlich Sünde. Sünde, meine Trennung von Gott. Liebe Leute, sagt Jesus mit anderen Worten, die Rettung, die ich euch bringe, ist eine viel größere als die Rettung vor den Römern. Wer hat Angst heute vor den Römern? Also für uns war es Asterix, halt, die Ömer kommen, die waren Witzfiguren für uns. Waren sie damals nicht? Und Jesus, deshalb hat er sie so unbeliebt gemacht. Leute, die Rettung, die ihr braucht, ist von euch selber. So der Trennung von Gott. Das selber Gott sein wollen, selber alles bestimmen wollen. Sauer sein auf die, die es anders sehen, anders denken. Immer ich, meine Vorteile, die anderen sind immer schuld. Es fing an im Garten an. Absolut stimmige, authentische Geschichte. Adam, der sagt, hey, es war die Frau. Die Frau, die sagt, hey, es war die Schlange. Aber wir kennen alle diese Geschichten in unserem eigenen Leben, oder?
Ja, ich war es nicht, nur ich. Nee.
Sie war es. Wenn du mich besser erzogen hättest, hat mein Kind zu mir mal gesagt, dann hätte ich nicht so viel Ärger gehabt. Ich dachte, aha, Mama ist schuld. Das ist komisch. Ich werde nie eingeladen zu Frauenfrühstücken, um über Themen zu reden, wie man neidisch wird. Lästern für Anfänger einfach gemacht. Kritische, blöde, sarkastische Bemerkungen, wie man das macht. Schlaflose Nächte, Punkt 1, 2, 3. Sorgen machen für die, die es noch nicht können, für Fortgeschrittene. Ja, warum nicht? Weil wir es alle können, von alleine. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Und manchmal denkt man, ja, alle machen das, nicht so tragisch. Doch, ist tragisch, weil der Krieg in der Ukraine, jedes Verbrechen, von dem man liest, Missbrauch, Familienzwistigkeiten, die sind alle Gewalt, Verbrechen, alles die Endstation, wenn wir ganz ehrlich sind, ouch, von dem, was in uns allen drin steckt. Christsein ist denn die mutige Blick in die eigene Seele, der sagt, ich brauche Rettung. Ich brauche Rettung. Ich, arme Sünde, Herr, Kyrie eleison, hat man in der guten alten Zeit gepredigt und gebetet jede Woche, wo alle Kirchen noch voll waren. Herr, erbarme dich. Man hat das Confiteor gebetet. Herr, ich kehre um von meiner Sünde. Ich beichte das. Ich empfange deine Rettung und deine Gnade. Ich werfe mich auf das Kreuz. Das ist die Geschichte, die bis heute so verhasst ist, weil es mich bloßstellt. Gott sei Dank stellt es mich bloß, damit ich mich vor dieses Kreuz hinknien kann und sagen, das war für mich. Er trug die Schuld, er nahm das auf sich. Irgendwer musste diesen Schulden bezahlen. Die uralte, das uralte Evangelium, das Luther und Co. gepredigt haben. Die Kirchenväter, wir haben einige tolle Lieder gesungen aus der alten Zeit, die haben es kapiert. Auf dreiste Weise verspottet, als Witzfigur verhöhnt, schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? seine Hasse spotten und sagen, steig herab, wenn du der, wirklich der König der Juden bist. Das hätte er können. Und das ist das Erschütternde an dieser Geschichte. Jede Station dieser brutalen Tortur könnte er auf den roten Knopf drücken. 10.000 Engel warten in den Startlöchern, um ihn aus diesem teuflischen Sumpf herauszuholen, sollte er es nicht mehr aushalten. Aber er hält aus bis zum bitteren Ende. Wenn es einen Grund gibt, warum ich Jesus unwiderstehlich finde, dann diesen. Nicht die Zeichen und Wunder, die er bewirkt hat, sondern das Maß des Leides, das er ausgehalten hat. Für mich. Für dich. Wisst ihr, wenn wir uns damit beschäftigen, Tag für Tag, nimm euer Kreuz auf euch, folgt ihm nach, dann fängt das Herz an zu brennen. Dann steigt Dankbarkeit auf. Dann aus voller Kehle singen wir diese Lieder, weil sie unsere eigene Geschichte sind. Er legte ihnen die Schriften aus, erzählt ihnen die Geschichte. Er sandte sein Wort und heilte sie. Dein Wort, ein Leuchte für meinen Fuß. Ein Licht für meinen Weg, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Er sprach, es wurde Licht, die Kraft dieses Wortes. Das Wort wurde Fleisch, bekam ein Dialekt, eine Haarfarbe, redete in eine Sprache, die selbst die kleinsten Kinder verstanden haben, wohnte mitten unter uns. Mahatma Gandhi, der überhaupt kein Christ war, guter Mensch, kein Christ, der hat aber zu den Christen gesagt, ihr habt Christen, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument des reines, pures Dynamit ist, das diese Gesellschaft völlig auf den Kopf stellen könnte. Aber ihr geht damit um, als ob es ein Stück Literatur wäre, ein höfliches Nachschlagewerk für den Andacht. Theologische Informationen. Ja, kein Wunder, dass wir nicht begeistert werden über das Evangelium. Und das Wort selber sagt was ganz anderes. Es ist unser Leben. Lies mal Psalm 119 vom Anfang bis zum Ende, wie David herfällt über dieses Wort. Damals war es das Alte Testament, das Tora, die ersten Bücher Mose, mein Leben. Das Wort ist da, um nicht in Frage gestellt zu werden, liebe Geschwister, um entfesselt zu werden. Und ich beurteile das Wort nicht, es beurteilt mich. Und da fängt das Leben an und die Freude. Warum Christus sterben musste, erklärt Jesus ihnen. Warum das alles passiert ist, absolut nach Plan. Ein letzter Punkt, wie gesagt, er erklärt ihnen diese viel größere Rettung, Rettung für die Welt. Paul Gerhard hat es gut verstanden, als er geschrieben hat, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Arme, der Zorn verdient hat. Gib mir mein Erbarmen, den Anblick deiner Gnade. Das ist die Sprache, die Leben und ein Brennend im Herzen erzeugt. Wie reagieren die zwei? Die sagen nicht, oh, wie kannst du nur und wie, was soll das? Du hast uns immer noch nicht erklärt, wann die Römer endlich mal weg sind. Was sagen sie? Bleib bei uns, Herr. Es wird dunkel. Das ist ein sehr gutes Gebet für die Zeiten, in denen wir leben. In unserer Gesellschaft, bleib bei uns, Herr. Es wird ein bisschen kalt da draußen. Wir beten sehr viel für die verfolgten Christen in Ländern, wo das Evangelium nicht gepredigt werden darf. Open Doors und so weiter. Aktion für verfolgte Christen. Und spüren da, wie mutig diese Christen sind. Spüren, wie dunkel die Zeiten werden. Das Index von Open Doors wird immer röter. Da wird im Rot immer angezeigt, in welchen Ländern Christen verfolgt werden. Es werden immer mehr, mit jedem Jahr. Bleib bei uns, Herr. Es wird ein bisschen dunkel und kalt in dieser Welt. Ich habe bald 11 Enkelkinder. Manchmal habe ich Angst, in welcher Welt wachsen sie auf? Werden sie die Bibel lesen dürfen? Werden sie christliche Werte leben dürfen? Ermutige ich euch, Jugendliche, lest eure Bibel. Werdet stark in dem Herrn, bevor die Versuchungen kommen. Bevor andere sich über euch lustig machen, weil ihr sauber leben wollt. Weil ihr Gottes Wege gehen wollt. Und macht es mit Freude und mit Überzeugung. Und dann kommt es, ihre Augen wurden aufgetan. Sie bitten ihn reinzukommen. Wir dürfen ihn auch bitten. Nicht Herr Jesus sei unser Gast, sondern Herr Jesus sei bitte mein Gastgeber. Ich bin der Gast in diesem Leben. Ich möchte, dass du der Gastgeber bist, dass du die Weichen stellst. Und dann kommt dieser Vers, der Klassiker in diesem Text. der Sturz, langsam aber sicher, stehen sie auf. Die hören das Wort, das geschieht, wenn wir das Wort hören, täglich lesen. Deshalb mache ich diesen Podcast, weil ich gemerkt habe, viele Christen lesen ihre Bibel nicht mehr. Und es ist ein Versuch, ich bin so froh, dass es hier bekannt ist. Ich versuche, ganz normale, nicht theologisch versierte Leute zu ermutigen, wieder dieses Bibel kennenzulernen und zu sehen, wie praktisch das ist. Ich euch einschätze, gehe ich davon aus, dass ihr das macht, dass ihr Bibelleser seid. Macht es immer mehr. Es, je schlimmer die Zeiten werden, je älter man wird, desto mehr spricht es einen an. Je mehr Dinge im Leben schief gehen, desto mehr versteht man, was diese Leute geschrieben haben. Was habe ich als Kind? Und ob ich wanderte durchs dunkle Tal, ich fürchte mich für nichts Bösen, dein Stab und Stecken. Was habe ich das runtergerattet? Keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Bis ich selber in einem dunklen Tal hockte. Und die Zeiten kommen für uns alle. Bis meine Oma krank wurde und plötzlich starb. Bis wir einen Krieg erlebt haben in Nigeria und plötzlich Leichen gesehen haben, als junge Kinder schon, gesehen haben, wie zerbrechlich und brutal ungerecht diese Welt ist. Was für ein Sumpf das ist, ein dunkler Abgrund. Wenn du das spürst, dann kommst du ganz anders an diese Texte ran. Und du verstehst, was sie gemeint haben. Hat unser Herz nicht in uns gebrannt? Und was machen sie danach? Sie rennen zurück. Sie haben auf einmal Kraft. Wir haben vorhin das Zeugnis gehört, wie wichtig das ist, zu verkündigen, zu bezeugen, anderen von Jesus zu erzählen. Wie toll ist das? Und wenn wir das alle machen, und jeder hat seine Art, das zu machen. Ich habe eine Stiefmutter, meine Mutter starb sehr früh, mein Vater hat nochmal geheiratet. Sie ist nie aus dem Haus gegangen, ohne irgendwelche Flyer oder Traktate oder Einladungen in die Gemeinde. Und wenn sie dann, wenn sie mal einkaufen ging, wollt ihr mitkommen zu Lidl oder Aldi? Ich hole nur ein Liter Milch. Wir haben alle so gemacht. Warum? Weil ein Liter Milch kaufen in Aldi, oft kam sie zurück ohne ihr Liter Milch, aber sie hatte 5, 6, 7 Traktate verteilt. Sie hatte mit der Verkäuferin gebetet. Sie hatte dem Chef eine Einladung gegeben, dem Chef in dem Laden, zum nächsten Gottesdienst. Und das hat sie alles erzählt. Ja, aber wo ist die Liter Milch, Joe? Oh, das habe ich vergessen. Aber ich habe 7 Leuten über Jesus erzählt. Stellt euch mal vor, wenn wir alle so leben. Was haben wir zu verlieren? Nix. Ich meine, es ist einfacher, wenn wir älter werden. Ich bin jetzt über 60, ich habe nichts mehr zu verlieren. Die Kinder sind aus dem Haus, die finden mich nicht mehr peinlich, weil sie nicht mehr mitkriegen, was ich alles mache. Und es ist eine gute Zeit. Haus ist, ja, das Leben einigermaßen auf der Spur, Haus abbezahlt fast. Und man steht im Leben, es ist eine super Zeit. Wirklich fahrlässig im positiven Sinne für Jesus zu leben, nichts mehr zu verlieren. Ruf ist ruiniert, sagt mein Mann immer, dann lebt sich's gänzlich ungeniert. Und je bälder man anfängt im Leben, desto schöner verkündigen, den anderen erzählen, ich habe den Herrn gesehen. Lad euch ein, ihn auch zu sehen. Und dann kein Scheu haben. Hey, unsere Kirchengebäude sind dazu da, um gefüllt zu werden. Auf der Empore ist noch Platz, sitzen ein paar Leute. Auf, dass mein Haus voll wird. Und das geschieht, wenn Freude herrscht, wenn Herzen brennen, wenn verkündigt wird, noch weitere Möglichkeiten suchen. Es fühlt sich manchmal komisch an. Wir haben jemanden in der Gemeinde, der heißt Reinhold, der hatte einen ganz schlimmen Unfall, war auf Intensiv. Wir haben als ganze Gemeinde für ihn gebetet, wie die Wilden. Und dann hat mein Mann ihn endlich erreicht, als er von Intensiv, er ist also fast gestorben bei dem Unfall, kompletter Überschlag. Und mein Mann hat ihn gefragt, Reinhold, wie geht's dir? Wie geht's dir, Reinhold? Wir haben so Angst gehabt um dich. Was er sagt, es geht mir super. Ich habe mit der Putzfrau gebetet. Ich habe den Chirurgen 2 Flyer gegeben. Ich habe mit der Krankenschwester, habe ich ihr erzählt, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe, wie geht's dir, Reinhold? Du hast immerhin laute, gebrochene Rippen gehabt und so. Ach, das war alles kein Problem, hat der Herr schon erledigt. Er war schon auf dem Weg der Besserung. Er hat nichts dagegen, wenn ich das erzähle. Ich bin nicht so eine, die sowas könnte. Es wäre mir einfach zu. Aber ich schätze solche Leute. So ein bisschen was von ihnen abkriegen möchte ich schon. Diese Mut und Kühnheit. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Diese Welt geht irgendwann mal unter, sagt die Bibel. Ganz klar. Und man muss nicht viele Schlagzeilen lesen, um das zu sehen. Dass die Zeit jederzeit kommen könnte. Es hat ein Verfallsdatum. Aber wir nicht, wenn wir Jesus kennen. Sondern wir, selbst der Tod hat seinen Schrecken verloren. Und das ist die Hoffnung, die wir selbst in den schlimmsten Umständen, dass wir an der Hand von Jesus durchs Leben gehen, über den Tod hinaus, bis in alle Ewigkeit. Ich möchte euch einfach ermutigen, diese vier Schritte durchzumachen. Der Sturz wird bei uns allen kommen. Die Begegnung mit Jesus Christus, immer wieder aufstehen, weil Jesus da ist. Und dann das Wort Gottes mitten reinholen, das ist die Krone richten, Königskinder sein, wissen, wer wir sind in ihm. Unsere Sünde beichten, umkehren, in die Nachfolge Jesu, diese Sache ernst nehmen, unser Christsein nicht einfach höflich nebenher laufen lassen, in der Hoffnung, dass es ab und zu was bringen könnte, wenn ich hier sitze. Nee, brennendes Herz, das ist was, was bringt. Das ist was in eine Kirche, was bringt, in unseren Familien. Unsere Jugendliche reinzieht in die Kirche. Wo sammeln sich Jugendliche? Wo es Spaß gibt und wo viel Freude herrscht. Und Freude ist mehr als nur Spaß. Freude ist das, was beginnt, wenn Herzen für Jesus brennen und dann die Kumpels einladen, die Möglichkeiten finden, auf dass das Haus voll wird. Möchte ich euch von ganzem Herzen auf diesem Weg ermutigen. Amen.